Guten Morgen bei Alles Lab, eurem Fantasy Lab Podcast. Oder heute, weil ein ganz anderes Thema, willkommen bei Telekolleg EduLab Professional. Es ist der zweite Teil. Wir werden uns alle darüber freuen. Ich habe einen wundervollen Co-Host. Hallo Alex.
Hallo Tom.
Und wir haben zwei wundervolle Gäste. Hallo Frauke.
Hallo.
Hallo Dennis.
Hallo zusammen.
Hi.
So, und jetzt endet quasi mein Redeanteil schon, weil die anderen alles viel besser können als ich. Nein, Schmarrn. Ich bin auch dabei. Ich bin der Tom, damit ihr meine Stimme auch zuordnen könnt, falls ihr zum ersten Mal hineinhört. Ja, dann fange ich doch direkt mal an. Frauke, wie bist du eigentlich zum Lab gekommen?
Ich bin erstmal gar nicht zum Lab gekommen. Ich habe schon immer Theater gespielt, als Kind schon, und habe dann irgendwann eigene Projekte umgesetzt. Ich habe Germanistik studiert und Erziehungswissenschaft und alles mögliche andere noch und vor allem Theaterprojekte durchgeführt in Schule, in der Stadtteilkultur, in einem Kinderturniertheater. Irgendwann sind meine Kinder so groß geworden, dass die angefangen haben, Lab zu spielen. Und dann bin ich erst als NSC und ziemlich, ziemlich schnell als Leitung mit eingestiegen, weil ich mit meiner Theaterpädagogik-Perspektive da von der Seite aus gut mitmischen konnte. Und dann habe ich irgendwann gedacht, vielleicht sollte ich mal selber auch mal so ein Lab spielen. Und habe erst 2019 angefangen, selber zu spielen. Seit 2016 mache ich Kinderlab.
Das war jetzt die bisher beste Antwort, also für mich. Wenn man fragt, hey, wie bist du zu Lab gekommen? Ich hab's noch nie, ich gar nicht, ist die beste Antwort, die man kriegen kann. Wirklich, also ich fühle das gerade sehr. Dennis, wie ist es bei dir gewesen? Bist du auch nicht zum Lab gekommen?
nee, ich denke, das wird ganz klassisch sein. Ich bin tatsächlich schon sehr lange mit Lab-Themen beschäftigt. Im letzten Jahrtausend, in den ausgehenden 90ern, studiert und bin da auf so eine kleine sympathische Rollenspielgruppe gestoßen, die da ihre ersten Lab-Versuche gemacht haben und da so ein bisschen wirklich ganz von der Pike auf angefangen, so kleine Fantasy-Labs zu machen und dann auch größere Veranstaltungen. Und tatsächlich sind ein paar von den Leuten, mit denen ich da in den späten 90ern angefangen habe, so ein bisschen Lab zu machen, dann auch mit mir zu den Waldrittern geworden und wir haben angefangen, pädagogische Konzepte umzusetzen, Bildungskonzepte, und das funktioniert ganz gut. Das heißt, eigentlich begleitet mich das Lab-Thema jetzt schon ziemlich lange.
Fange ich direkt mal mit dem Thema an, es geht ja heute um EduLab. Wie habt ihr den Bogen schlagen können von, wir machen hier, wahrscheinlich hast du klassisches Fantasy-Lab gemacht, Fragezeichen?
Ja.
So, den Bogen genau, so geschlossen, wie kamt ihr drauf zu sagen, wir benutzen das als Lerntool? Korrigier mich, ich wäre sehr gespannt, wenn du uns ein bisschen was davon erzählst.
Mhm. Ja, super spannend. Also eigentlich hatten wir gar nicht so die Idee, sondern da ist es auch ein bisschen wie bei der Frauke gewesen, dass wir für uns selber eigentlich Lab gemacht haben, High Fantasy Lab, ganz klassisch, so mit Orks und Zauberern und Waldläufern und so. Und dass dann Eltern zu uns gekommen sind und gesagt haben, so, hey, könnt ihr nicht mal so ein Lab anbieten für Kinder? Und könnt ihr nicht was machen für Kinder und Jugendliche? Und dann haben ein paar Leute, die gleichzeitig pädagogisch studiert haben oder irgendwelche Geisteswissenschaft studiert haben, gesagt, oh, das klingt nach einer spannenden Idee. Lass uns da mal überlegen, wie ein sinnvolles Konzept dafür aussehen könnte. Und lass uns mal überlegen, wie wir das in so einen erlebnispädagogischen Kontext einbetten können. Also wie können wir es schaffen, über die Erzählung und über das Spiel darüber auch Inhalte zu transportieren und darüber auch soziale Fertigkeiten irgendwie in den Vordergrund zu stellen. Und haben festgestellt, dass es eigentlich ganz gut funktioniert, weil anders als viele Geschichten ist Lab halt so flexibel, dass es nicht nur Helden und Gewinner und starke, schlaue, fitte Leute in den Vordergrund stellt, sondern dass wir Geschichten erzählen können darüber, wo wir Wesen treffen, für die das alles gar nicht so wichtig ist, sondern die gerne leise Töne haben wollen oder die Leute brauchen, die besonders gut zuhören können oder die Leute brauchen, die vielleicht ganz ganz andere Fähigkeiten haben als die, die man üblicherweise so erwartet. Und das haben wir dann angefangen, irgendwie relativ deutschlandweit zu denken und auch sehr vernetzt zu denken und über die Kontakte, die wir aus der Lab-Szene hatten, auch an verschiedenen Standorten direkt so Waldritter-Standorte zu machen, die sich einmal die Woche getroffen haben und auch immer noch treffen. Mhm. Und einfach so wie Neverending World of Warcraft einfach 3,5 Stunden in den Wald gehen und da irgendwie Geschichten, Abenteuer erleben und gleichzeitig was über den Wald erfahren, über Ökosysteme und aber auch über sich selber und miteinander Dinge und Probleme aushandeln. Und daraus entwachsen ist eigentlich ein bisschen die Idee, mehr in eine Projektarbeit nochmal reinzugehen, um darüber auch vielleicht eine größere Finanzierung zu schaffen für Leute, die diese Projekte und diese Waldritterstandorte auch ein bisschen anleiten können. Weil die Waldritterstandorte, die eine regelmäßige wöchentliche Arbeit machen, funktionieren gegen so eine kleine Unkostenentschädigung. Aber im Prinzip kann man davon so nicht leben, sondern das machen viele Leute mit sehr großer Begeisterung und sehr großer Liebe nebenbei. Mhm. Aber irgendwie gab es auch die Notwendigkeit und den Wunsch, auch das System Waldritter oder diese Community, die sich gegründet hat und die jetzt ganz gut funktioniert, irgendwie auch aufzubauen. Und haben da geguckt, wie wir diese Idee darüber, so eine Narration weitertragen zu können, wie wir das auch in den politischen Bildungsbereich bringen können, wo ein Teil von uns auch schon gearbeitet hat früher und wo vorher auch Leute als Bildungsreferentin schon unterwegs waren. Und wie man über auch größere Lab-Formate und kleinere Lab-Formate, wie man da Erfahrungsrahmen schaffen kann, über den man über gesellschaftliche Probleme und Herausforderungen reden kann. Genau, und dann haben wir angefangen, Förderanträge zu stellen, uns da auch aufzustellen und zu gucken, dass wir in die entsprechenden Kreise reinkommen, dass wir als Träger der Kinder- und Jugendhilfe bundesweit anerkannt sind. Genau, und so ist es eigentlich gestartet. Also, um da zurück zur Frage zu kommen, eigentlich haben Eltern gesagt, könnt ihr nicht mal? Und es gab relativ früh sehr visionäre Leute, die gesagt haben, hey, das ist ein Ding, das richtig groß werden könnte und was irgendwie auch gerade fehlt. So ein Ort, wo nochmal Kinder und Jugendliche sich ausprobieren können, wo sie sein können, wie sie sind und wo wir versuchen können, Impulse zu geben, die sie aufgreifen oder nicht.
Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr schon die klassische Fantasy-Bereich erstmal genommen und das für Kinder erfahrbar gemacht oder wart ihr schon direkt, wir erkunden den Wald oder es geht halt mehr um naturwissenschaftliche Inhalte?
Naja, erstmal ging es um die Geschichte. Also erstmal ging es darum, draußen zu sein, im Wald zu sein und zusammen Spaß zu haben. So, also das ist das Kernziel, einfach zu sagen, zusammen draußen, alles sind dabei. Ja. Das war schon eine von den Punkten, wo wir gesagt haben, das ist wichtig. Und die Grunderzählung, die haben wir mit dem Konzept uns ein bisschen ausgedacht, dass es ein Fantasieland gibt, das Land Silvanien, das Land der Wälder, in denen es kein klassisches hierarchisches Herrschaftssystem gibt, sondern wo im Prinzip verschiedene Wesenheiten miteinander in Einklang leben, wo es schon auch so klassische Ritter-Themen gibt, wo aber klar ist, es gibt keine herrschenden Ritterkönige, Feudalsysteme mehr, sondern es gibt im Prinzip in den vergangenen Tagen Erzählungen von Rittern und irgendwie all diese Dinge und die streifen auch noch im Land umher. Aber sie sind nicht so das prägende System, sondern wir wollten von vornherein nicht irgendwie so Autoritäten zu stark in dem Spiel werden lassen. Also auch gerade aus einer Situation raus, wo irgendwie es bestimmte rechte Gruppierungen gibt, die auch sich Deutschritter oder sowas auf die Fahne schreiben und dann klar ist, die AnleiterInnen sind automatisch Autoritätspersonen. Und das haben wir versucht, von vornherein eigentlich so gut es geht zu vermeiden und alle Konflikte, die auftreten, wieder zurückzubringen, auch an die Gruppe selber und nicht zu sagen, wir bestimmen das jetzt, weil wir die LeiterInnen sind, sondern zu sagen so, aha, was würdet ihr machen? Was sollen wir tun? Wir müssen das gemeinsam entscheiden, weil von uns weiß es keiner offensichtlich. Mhm. Und auch die Rollen, die auftauchen, sind eigentlich alles so tollpatschige Fantasy-Figuren, die irgendein Problem haben. Und die Kinder sind von vornherein direkt in so einer Rolle von Waldhüterinnen, beziehungsweise Waldritterinnen, so die so ein bisschen im Auftrag der niemals auftauchenden, irgendwie vorhandenen Druiden gucken, dass alles so im Wald nach so seine Richtigkeit hat und dass Leute geholfen werden, die Hilfe brauchen. Mhm. Mit ganz vielen Nebenkonnotationen und Nebenthemen, die so über die Jahre so aufkommen. Also es darum geht, aha, wer darf über wen bestimmen oder irgendwie, was gibt's da für Wesenheiten und wie wollen wir sein? Und mit den Spielen haben wir so eine Altersstufe, die wir bedienen von 6 bis 16 ungefähr. Mhm. Und auch in der Zeit passiert halt super viel. Also wir haben immer so Gedankenschritte, wo wir sagen, so ungefähr von 6 bis 10 ist so eine Altersstufe, wo Leute oft auch einsteigen und wo es eine große Faszination auch für das Thema gibt, auch Schwertkämpfen, sich körperlich messen, also mit diesen Polsterschwertern dann irgendwie zu gucken, wer kann wen austricksen, so ein bisschen wie Kissenschlacht. Mhm. Und aber auch so ein bisschen, hey, wir sind draußen und wir machen Sachen und wir klettern auf Bäume und wir graben irgendwie den Waldboden mit Stöcken um und sowas. Mhm. Und dann gibt's so die nächste Altersklasse, die ist so dann von 11 bis 14 ungefähr, wo wir dann anfangen, auch stärker mit Rollenspielelementen wirklich zu arbeiten, wo Leute langsam anfangen, so ein bisschen so einen Außenblick auf sich selber zu entwickeln, mal früher, mal später. Mhm. Und wo es da schon dann auch darum geht, irgendwie eine Rolle zu verkörpern. Das ist vorher mehr so ein bisschen, man ist man selber und dann fängt es so langsam an zu sagen, ah, wer könnte ich sein? Es gibt eine große Faszination für böse Rollen, so, also wobei es diese moralische Wertung im Spiel nicht gibt, aber mhm. so klassische Assassinen oder Schatten oder irgendwie sowas. Und genau, dann gibt's so die 15-, 16-Jährigen, die dann schon so ein bisschen auf der Schwelle sind und wo wir versuchen, Leute auch schon zu motivieren, dann diese Gruppenarbeit auch fortzusetzen und sich mit zu beteiligen, in größeren anderen Formaten zu sein, mittlerweile auch in unserer internationalen Arbeit mit dabei zu sein und sowas. Mhm. Also ganz schön, aber wo es auch darum geht, dann mehr selber was zu gestalten, selber Sachen anzuleiten. Das heißt, es gibt wirklich so eine Entwicklung, die man sehen kann. Und wenn man so, also ein paar Leute sind schon sehr lange dabei und machen das auch schon, seit sie irgendwie Kinder sind. Und das ist fantastisch zu sehen, auch was die für eine Entwicklung gemacht haben mhm. und wie, was für tolle Menschen das sind.
Ja, genau. Wahnsinn. Du hattest ganz am Anfang nochmal gesagt, dass ihr sozusagen Kompetenzförderung betreibt. Habt ihr da einen besonderen mhm. Schwerpunkt? Oder wenn ja, wo?
Also es ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Das liegt aber vor allem daran, dass aus der Struktur raus, dass wir an verschiedenen Standorten in Deutschland angefangen haben, Waldrittarbeit zu machen, so ein bisschen so verschiedene Gruppierungen raus entstanden sind, die ein bisschen so auch ihren eigenen Stil und ihre eigenen Formate so entwickelt haben. Also es gibt so einen Grundkonsens, irgendwie so, was die Basis unserer Arbeit ist, so das Leitbild. Es gibt aber keine konkreten Vorgaben, wie jetzt so eine Gruppenarbeit auszusehen hat. So, das heißt, die Art und Weise, wie an unterschiedlichen Standorten mit Kompetenzen an Kompetenzen gearbeitet wird, ist sehr unterschiedlich. Mhm. Was natürlich auch mit der Befähigung der Helfer zu tun hat, der Helferin. Und was natürlich aber auch zum Teil so ein bisschen mit der eigenen Schwerpunktsetzung zu tun hat. Mhm. Grundsätzlich ist eigentlich die Idee, dass die Herausforderungen, die auftreten, aus der Gruppe heraus gelöst werden und dass die Idee auch ist, dass man gemeinschaftlich irgendwie dieses Abenteuer besteht. Also so ähnlich wie man im Lab ja sagt, jeder darf mitspielen erstmal, jeder darf dabei sein, es gibt erstmal keine Zugangshürden, ist das nochmal, glaube ich, einer der Punkte, der immer in der Waldritterarbeit besonders wichtig war, dass man gesagt hat, so, okay, auch wenn Leute manchmal schwierig sind oder schlechte Tage haben oder vielleicht auch irgendwelche körperlichen oder seelischen Beeinträchtigungen mitbringen, dass die gemeinsam irgendwie gelöst werden. Also gelöst ist ein blödes Wort dafür, aber dass es klar ist, dass man versucht, irgendwie erstmal so als Gruppe irgendwie diese Dinge anzugehen und auch zu besprechen, mhm. auch Konflikte auszutragen und daraus resultieren sozusagen indirekt Kompetenzen. Also es ist weniger zielgerichtet, sondern so ein bisschen mehr aus den individuellen Bedarfen heraus entwickelt. So aus dem Wunsch, irgendwie alle zu beteiligen und einen hohen Integrationsauftrag wahrzunehmen. Das klingt so ein bisschen hochtrabend. Es geht eigentlich nur darum zu sagen, Leute können dabei sein. Und wenn jetzt jemand sagt, oh, ich kann aber nicht so gut laufen, dann geht man halt langsamer. Oder wenn man sagt, okay, ich darf mich nicht dreckig machen oder so, dann findet man einen Weg, wo Leute mitmachen können, ohne sich dreckig zu machen. Also es war immer der Wunsch, irgendwie alle zu beteiligen, auch auf Kosten des Spielansatzes oder so. Ja, also es war nicht, also wir haben immer versucht, die Gruppe und die Leute, die mitspielen, so reinzunehmen, so wie sie sind und Wege dafür zu finden, dass auch alle irgendwie ihre Stärken so mit in das Spiel einbringen können.
Ja, das klingt ja schon stark nach Sozialkompetenzförderung oder Problemlösekompetenzen, die damit drin sind. Kommunikationsfähigkeit gehört wahrscheinlich auch dazu, wenn man, ne, wenn die sich untereinander irgendwie einigen oder sprechen oder so.
Da kommt Da kommt mir tatsächlich eine Frage. Wenn ihr die von quasi klein auf ein Kind, die Eltern finden das wirklich toll, das Kind beginnt ab der ersten Möglichkeit, wo es quasi teilnehmen kann, bleibt bis 16 dabei, will dann auch irgendwie mehr euch helfen, unterstützen, was ja sehr, sehr löblich und gut ist. Gibt es die Möglichkeit, dass man außerhalb dieser 3,5 Stunden in der Woche noch irgendwie, dass ihr Weiterbildungen anbietet für die? Ist das auch ein Thema Konsensfindung, Konfliktlösung und so weiter? Also das, was quasi nicht während der 3,5 Stunden vermittelt werden kann, weil es nicht zum Spielansatz gerade passt oder nicht zu dem Thema der jeweiligen Location. Oder der jeweiligen Gruppierung, der lokalen Gruppierung?
Auch da wieder natürlich irgendwie, es ist schwierig für alle Gruppen zu sprechen. Mhm. genau, aber grundsätzlich ja. Also grundsätzlich haben wir so einen Ansatz, dass wir gesagt haben, wir möchten eigentlich gerne Leute, die ehrenamtlich für uns mitarbeiten und die ab 14 vielleicht auch anfangen mit zu teamen, möglichst gut ausbilden, in dem Sinne, dass sie wissen, was sie tun, in welchem Rahmen sich bewegen, und da auch ihre Handlungsmöglichkeiten und Handlungskompetenzen auch zu stärken und die auch individuell zu fördern. Das ist nicht immer so in Form von internen Fortbildungen, obwohl das auch manchmal so ist. So ist es im Wesentlichen auf jeden Fall natürlich in der Aufsichtspflichtschulung. Also wir nennen das immer liebevoll Waldhüter-Schulung. Also im Prinzip geht das so ein bisschen in Richtung kleine Juleika-Schulung, wo es darum geht, in welchem rechtlichen Rahmen bewege ich mich, wann übernehme ich Aufsichtspflichten, wie reagiere ich auf Notfallsituationen, was ist mit auch mit Kindeswohlgefährdung, was ist mit verschiedenen Herausforderungen, die sich aus der Arbeit mitbringen, wie sieht der Gesetzgeber überhaupt eine pädagogische Arbeit. Also all diese Themen werden im Rahmen von diesen Schulungen berücksichtigt und behandelt. Und es ist auch die Idee, dass halt alle Waldritter, Jungteamer diese Schulung mitgemacht haben, bevor sie aktiv selber mitteamen dürfen. Weil das irgendwie für uns erstmal so der Kern der Arbeit ist, einmal zu wissen, aha, in welchem Terrain bewege ich mich und was wird hier von mir erwartet. Und versuchen dann aber nach und nach immer auch so Angebote zu machen, wo man sagt, okay, es gibt so Summercamps, wo man sich nochmal mit Themen gezielt beschäftigen kann, wo es auch darum geht, wie erzähle ich Geschichten, wie kreiere ich vielleicht auch Erzählungen, aber auch nochmal, wie reagiere ich in bestimmten Situationen, genau, oder wenn Leute individuell sagen, oh, da interessiere ich mich für und könnte ich da eine Förderung und eine Schulung machen, versuchen wir in der Regel auch irgendwie dafür Möglichkeiten zu finden, dass das sein kann, dass wir uns auch um Bildungscheck kümmern oder sowas, dass Leute vergünstigt an Sachen teilnehmen können und versuchen halt so viel es geht zu tun dafür, dass Leute irgendwie sich in dem Bereich so fortbilden können, wie sie es auch wollen und brauchen.
Hm, super. Ich würde gerne Frauke mit ins Boot holen. Frauke, du hast gesagt, seit 2016 machst du Kinderlab.
Ja, das ist sozusagen im Kinder- und Jugendfreizeitbereich. Das ist ein Teil, großer Teil meiner ehrenamtlichen Arbeit gewesen, den ich für meine Kinder und dann für die Kinder von vielen anderen umgesetzt habe. Zeitgleich und auch viel früher schon habe ich meine theaterpädagogischen Projekte umgesetzt und auch da schon in Bildungs- und Lernkontexten. Wir haben Sprachförderung, Sprachbildung mit künstlerischen Mitteln gemacht am Kinderkulturhaus Lohbrügge in Hamburg. Mhm. Und da habe ich immer schon geschaut, wie kann ich eigentlich mit theatralen Mitteln, aber auch mit den Mitteln anderer Künste eben in den Bildungsbereich arbeiten. Und als ich dann als Spielleitung im Kinderlab und Kinder- und Jugendlab gearbeitet habe, habe ich festgestellt, ah ja, da passiert alles automatisch. Die forschen, die schreiben, ne, ist nicht so, dass wir das in den anderen Bereichen nicht gemacht hätten. Ich habe nur gesehen, hier funktioniert es auch so. Es wäre eine gute Möglichkeit, die Arbeit, die wir eh schon tun, zu ergänzen oder meine Arbeit zu tun. Ich habe auch angefangen, zeitgleich für die Gabriele Fink Stiftung zu arbeiten, die sich im Bereich kulturelle Bildung betätigt viel, kooperiert mit Schulen. Mhm. Und für die Stiftung setze ich jetzt ein Projekt um EduLab. Und da können haben wir eigentlich die Dinge, die wir in der Freizeit angefangen haben zu kennenzulernen, haben wir dort in Projekte mit Schule umgesetzt.
Ich muss mal kurz zwischenhaken, Frauke, weil mich das interessiert. Du hast das mit Spielleitungen benutzt. Jetzt wird diese Folge von vielen Leuten gehört, die vermutlich noch nie was mit Lab groß zu tun hatten. Ist Spielleitung gleichzeitig die Person, die der Regisseur, die Regisseurin ist und die auch die Aufsichtspflicht hat? Oder ist das bei euch geteilt? Wie kann ich es mir vorstellen?
Also in der offenen Arbeit, wir haben Tages-Live-Rollenspiele gemacht für Kinder ab 7 Jahren und zwar rund um einen Bauspielplatz mit einem Waldstück. Und ja, die Spielleitung, das ist nicht nur eine Person, das sind bei uns 4, 5, 6 Personen, die sich sozusagen den Rahmen ausdenken, die Grundgeschichte stellen, die einführen ins Spiel, die Orientierung bieten. Und man kann sich das tatsächlich vorstellen wie eine Live-Regie. Man hat eine Geschichte und führt die Kinder in dieser Geschichte längs, wobei ganz, ganz, ganz viel freier Raum ist zum Improvisieren und Geschichten erfinden miteinander.
Ist das der Baui in Rahlstedt?
Ja.
Okay.
Das ist der Bauspielplatz in Rahlstedt. Mit dem kooperieren wir schon ganz lange und gerne. Und dort im Freizeitbereich, aber auch in Projekten der offenen Kinder- und Jugendarbeit, auch zusammen mit in einem Spielhaus in Rahlstedt, haben wir Projekte schon umgesetzt, um für Kinder etwas anzubieten, auch in den Ferien. Das ist seitdem sozusagen ein ständiger Projektentwicklungskessel.
Sind da auch ErzieherInnen mit involviert?
Wir haben, also der Mensch, der das initiiert hat, Arne Seeger, ist Sozialpädagoge. Das war sozusagen sein Freizeit-Hobby-Projekt. Der hat das ähnlich, wie Dennis das geschildert hat, bei den Waldrittern angefangen, mit Kindergeburtstagen, für die man für 20 Kinder mal was gemacht hat. Inzwischen sind wir 75 Kinder plus 30 Nichtspieler, also Mitanleitenden, NSC, die alle ab so einem Alter von 16 bis jedes Alter, viele Eltern, die sich mit beteiligen, also auch Nicht-PädagogInnen. Mhm. Wir haben TheaterpädagogInnen mit drin und so im gemeinsamen Gestalten, würde ich sagen, entstehen dann die Spiele.
Mhm. Jetzt bist du ja bei der Stiftung.
Ja.
Mit diesem Auftrag hast du gesagt, mit EduLab. In welchem Bereich kann ich mir das vorstellen? Was macht ihr da?
Wir sind tatsächlich mit dem Projekt in die Fachunterrichte gegangen. Wir haben geschaut, finden wir Kooperationspartner, können wir Spiele gemeinsam entwickeln, die im Fachunterricht stattfinden. Und wir haben, also ich habe da verschiedene Kooperationspartner in Hamburg, wo wir angefangen haben, vor allem mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit, Gesellschaftskundeunterrichten, aber auch immer mit einem interdisziplinären oder beziehungsweise fachübergreifenden Ansatz, auch immer im Hinblick auf Sprachbildung, situative Kommunikationsbereich, sowas spielt immer mit rein, haben wir angefangen, Spiele zu entwickeln und zu forschen miteinander, zu gucken, was funktioniert. Und inzwischen haben wir im letzten Jahr unsere erste große Fortbildung am Lehrerinstitut gegeben, um eben auch LehrerInnen zu befähigen, Spiele anzuleiten, im Unterricht mutig zu sein, mit den SchülerInnen mehr zu spielen, weil das etwas ist, was die auch cool finden und einfordern und mehr machen wollen.
Also eher so Gamification auch im Unterricht?
Gamification ist ja sozusagen, also es gibt, Gamification fängt an mit einem Belohnungsampelsystem. Wenn ihr leise wart, dann kriegt ihr einen grünen steht ihr auf grün oder kriegt ein Sternchen. Wenn ihr 20 Sternchen zusammen habt, könnt ihr euch einen Ausflug aussuchen. Mhm. Sowas ist es nicht. Also Gamification im Guten.
Ja.
Genau. Also ja, Gamification auch. Das sind sozusagen die niedrigen Einstiege, aber eher ja alles zu spielifizieren, was sich spielifizieren lässt im Positiven. Warum muss man etwas langweilig gestalten, wenn man es auch mit Spaß machen kann? So, so würde ich Gamification definieren für mich. Und ich mag auch, dass die Übergänge fließend sind. Ich komme vom Theater, aber Theater hat auch 1000 Spielformen. Und LARP ist für mich eine davon. Und es gibt so viel auch im Edu-Games-Bereich, was Einzug findet, was sich mischt sowieso in größere Rollenspielzusammenhänge. Und ich finde, wenn die Übergänge fließend sind und alle so ein bisschen schauen, wo liegt eigentlich gerade unser Spaß, dann ist das schon mal der richtige Ansatz. Bin eine Freundin von fließenden Übergängen.
Ja, höre ich daraus, dass eigentlich der Spaß am Spiel eigentlich schon die Motivation oder die Belohnung in Anführungsstrichen genug ist, bevor man anfängt mit irgendwelchen Goodies um sich zu schmeißen, zu sagen, hast du fein gemacht, hier hast du einen Keks. Sondern ist das die Motivation, dass Kinder das dann annehmen? Oder wir spielen ja alle gerne, aber was ist da euer Ansatz, das mit dem Unterricht zu machen?
Ja, alles, also es geht. Ich glaube, es ist sozusagen wie auch der Ansatz in der Erlebnispädagogik vielleicht wäre, alles, was du selbst erlebst, alles, was du selbst erforschen darfst, machst du dir zu eigen. Und für mich ist Live-Rollenspiel, EduLab, eine Art, zu neugierig forschen, zu fragen. Mhm. Und dann braucht es keinen extrinsischen Motivationsschub. Mhm. So, dann funktioniert es intrinsisch.
Ja.
Wie man so.
Ja.
Das Spiel an sich ist der Goodie, wenn du das, wenn ich dein Vokabular benutzen kann. Ja, so.
Ja. Ich habe so ein bisschen Hüter gerade im Kopf, der sagte, hör mal auf zu spielen, fang an zu lernen. Das ist für Kinder ja im Prinzip nicht das eine das andere ausschließt, dass das ja häufig in erwachsenen Gehirnen so festklebt. Dieses Jahr lernen die dann halt auch irgendwas, wenn sie die ganze Zeit so spielen. Habt ihr solche Bedenken auch entgegengebracht bekommen?
Das begegnet einem ja in jeglichen Bereichen, das ist auch in den Künsten. Wenn man mit Theater, bildender Kunst, auch Musik in der Schule, wenn man das als Querschnittsaufgabe nimmt, wir machen viel, also die Stiftung macht viel kulturelle Bildung und das als Querschnitt zu sehen, dann begegnet dir das immer noch überall. Gleichzeitig gibt es schon so viele Menschen und das überwiegt immer mehr, die verstanden haben und verstehen, dass Kunst und Kultur und eben auch Spiel ist ja ein Teil unserer Kultur, dass das Lernen ist.
Ja. Wie begegnen dir so Lehrkräfte in dieser Zusammenarbeit?
Ich habe viele Lehrkräfte, die sich das angucken und erstmal denken, wow, das ist so viel auf einmal, was man da als anleitende Person können muss. Ich finde das beeindruckend, aber kann ich das auch so? Glaube ich noch nicht. Ist es cool, wenn du das machst oder wenn ihr das machst, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das könnte. Und da versuchen wir, die Hürden zu nehmen, mit kleinen Sachen einzusteigen, mit kleineren Spielen, Spielanordnungen. Jede Improvisationsübung ist im Prinzip schon ein Lab im Kleinen und sozusagen die Hürden zu verringern und zu gucken, wo ist die eigene Lust, weil ich kann das auch nur gut anleiten, wenn ich davon überzeugt bin, wenn ich eine eigene Motivation habe, das mit meinen SchülerInnen zu machen. Und deswegen finde ich eben auch die Fortbildung wichtig, weil eigentlich es nötig ist, eine Eigenerfahrung gemacht zu haben, um zu merken, wie viel das für einen selber freisetzt und wie viel Spaß das bringt und was man dabei lernt und auch Kapazitäten sich freischaltet, von denen man vorher vielleicht gar nicht dachte, dass man sie hätte. Und wenn das passiert ist, dann kommt der nächste Schritt, nämlich in die Spielleitungshaltung zu kommen, dass man sich zutraut, das eben auch anzubieten und Leute da reinzuführen und erleben und Erlebnisse dann eben auch mit den SchülerInnen zusammen zu befragen, zu reflektieren und damit dann weiterzugehen im Unterricht.
Bei dieser Fortbildung war das so ein bisschen die Quintessenz von dem, was hinterher rauskam, dass Menschen erstmal irgendwie einen Ansatzpunkt brauchen, zu sagen, wo fange ich überhaupt an? Oder was haben die meisten daraus so mitgenommen für sich?
Ja, so ein bisschen, was ist das eigentlich, was gehört dazu? Und auch meistens beim Live-Rollenspiel, irgendwas davon hat man schon mal gemacht. Wir hatten LehrerInnen dabei, die sowieso in der Theaterqualifizierung unterwegs waren. Das heißt, die haben schon viel Improvisationsübungen gemacht und haben daraus einfach schon viel mitgebracht. Wir haben aber auch Leute dabei gehabt, die einfach schon viel kommunizieren, diskutieren mit ihren SchülerInnen und viel da einfach so Möglichkeiten schaffen, dass jeder mal zu Wort kommt, und dann ist das eben die Qualifikation. Ja. Wir haben viele spielfreudige LehrerInnen gehabt, die also das, was man so im Privaten macht, plötzlich das Gefühl hat, oh, das kann ich nach Schule mitnehmen, und eigentlich erstmal so eine Fläche brauchten, das einmal zu denken für sich, und dann sprudelten die Ideen. Dann war plötzlich klar, ich habe ein Grundspiel mitgebracht und gefragt, es gab eine Aufgabenstellung jetzt in der letzten Fortbildung, passt das mal für euren Unterricht an? Wie würdet ihr das machen, um eure SchülerInnen da mitzunehmen? Und ich war unfassbar erstaunt, wie schnell das ging, dass im Prinzip aus einem Spiel 20 verschiedene Varianten entstanden sind an Spielen, die direkt in den Unterricht schon mit reingenommen werden konnten. So, das geht dann schnell. Also man muss es einmal ausprobieren können, man braucht die Eigenerfahrung, man muss einmal diesen Transfer für sich gemacht haben, überlegt haben, was will ich damit eigentlich, wohin will ich mit einem Spiel? Und dann, sich dann trauen. Ja. Das auch mal auszuprobieren.
Erkennst du Bereiche, wo du denkst, ja, okay, da kommt kein Spiel ran, oder das könnte man jetzt nicht spielerisch umsetzen? Oder hast du auch das Gefühl, nee, alles geht irgendwie mit?
Ich habe noch nicht alles gemacht, deswegen kann ich das nicht sagen. Also ich habe noch nicht jeglichen Lerninhalt versucht, in ein Spiel zu packen. Aber ich habe schon so viel Unterschiedliches auch ausprobiert und mich ja sowieso schon vorher beschäftigt in meiner anderen Arbeit und viele Projekte kennengelernt. Mathe tanzen, sowas. Ja, also Mathe kann man auch spielen. Es bieten sich bestimmte Lerninhalte besser an. Und wie Lerninhalt in ein Spiel gepackt wird, ist ja auch sehr unterschiedlich. Macht ein Spiel, dass ich etwas, was ich bereits theoretisch gelernt habe, dann praktisch anwenden muss, oder lerne ich durch das Spiel etwas kennen und lerne ich durch das Spiel? Das sind jetzt schon mal zwei unterschiedliche Sachen. Und ich benutze Spiele auch ganz gerne im Team als Türöffner, so dass ich sage, okay, wir gehen in ein neues Thema, wir kümmern uns um die 17 Nachhaltigkeitsziele zum Beispiel. Ich brauche ein Spiel, was so ein bisschen Lust macht, da weiterzugehen, bestimmten eigene Forschungen anzustreben, und dann ist so ein Lab vielleicht ein Türöffner. Man merkt so, da habe ich schon mal eine Erfahrung gemacht, darüber habe ich schon mal nachgedacht, da haben wir doch schon mal drüber gesprochen innerhalb des Spiels, und dann habe ich Lust auf ein Thema. Und dann würde ich erstmal sagen, ist das, ich würde alles einmal ausprobiert haben. Ja, aber ganz formale, theoretische Sachen in einem Spiel unterzubringen. Also ich glaube, man kommt an Grenzen. Aber erstmal ist alles möglich.
Ja. Nachher macht es ja auch ein bisschen die Mischung, dass man das ja abwechslungsreich gestaltet. Man muss ja nicht alles erspielen, sondern ich glaube, die Würze macht es nachher, oder die Mischung macht es nachher.
Ja, oder das Spiel macht was ein Thema auf, und plötzlich möchte man deswegen über etwas, also hat man eine Motivation, sich tiefer in was reinzugraben, so meine ich das. Das kann, deswegen kommt es eben auch drauf an, man sagt, ja, muss man alles durch das Spiel erlernen, oder macht man Lust auf ein Thema mit dem Spiel? Das ist halt so.
Wo du das Thema Forschung angesprochen hast, was mich gerade interessiert, ihr beide arbeitet, so wie es für mich klingt, auf einem sehr, sehr hohen Niveau, was Bildung und Ähnliches betrifft. Wie ist es mit wissenschaftlicher Arbeit? Werdet ihr in Studien begleitet? Gibt es Leute, die sagen, hey, ihr macht jetzt so einen tollen Job, ich würde gern meine Masterarbeit oder meine Promotion, was auch immer, darüber schreiben. Gibt es da etwas oder ist das noch nicht vorgekommen?
Also ich übernehme mal, ja, und dann, mal. Du vielleicht, Frauke. Mhm. Genau, also es kommt tatsächlich immer wieder vor, also dass Leute jetzt gerade im Kontext von dem Waldritt dann sagen, hey, ich forsche dazu einem bestimmten Thema und könnt ihr mich unterstützen? So, das kann sehr unterschiedlich sein. Also manche Anfragen sind so, dass ich denke, okay, wo Leute dann sagen so, hey, könnt ihr mir einfach mal alles schicken, was es zu EduLab gibt, am besten schon in PDF-Form aufbereitet und so, dass ich es nur noch einmal schnell zusammenfassen muss und dann habe ich alles. Was, glaube ich, nicht böse gemeint ist, sondern einfach so ein bisschen zeigt, dass es auch schwierig ist, zu diesem Thema was zu finden. So, also dass man nicht einfach in die Bib gehen kann und sagen, such mal was zu EduLab. Da wird man nämlich, glaube ich, sehr wenig finden. Diese Facharbeiten und die Abschlussarbeiten, die es gibt, sind ja mehr oder weniger gut zu finden, je nachdem, wer sie auch verfasst hat. Und es gibt aber auch immer wieder Leute, die sagen, okay, ich möchte da irgendwie in Praktikum gehen und ich möchte Projekte live mit begleiten, oder wir geben sehr viele Interviews den Themen, auch wie wir mit bestimmten Themen umgehen und arbeiten. Und sind da so ein bisschen natürlich auch im Fachdiskurs. Also das heißt, wir sind schon da so ein bisschen auf der Schwelle. Gleichzeitig ist natürlich aber EduLab als Methode sehr praxisnah und deshalb natürlich oft erstmal von der Forschung nicht wahrgenommen. So, das heißt, wir arbeiten selber auch immer ein bisschen damit, irgendwie in Kontakt zu kommen mit Universitäten und Fachbereichen, für die das vielleicht interessant sein könnten. Und vereinzelt gibt es auch Leute, die dann schon mal so Dozentenaufträge übernehmen für ein Semester oder zwei. Und versuchen das Thema ein bisschen publik zu machen von uns aus, aber es gibt natürlich auch immer wieder Anfragen oder Leute, die schon bei den Waldrittern irgendwie ehrenamtlich arbeiten, sagen, hey, könnte ich darüber was machen und wie könnte man das gut umsetzen? Und meist finden wir einen Weg.
Habt ihr, wenn ihr in so Studien oder in irgendwelchen Arbeiten oder in Interviews zitiert, kommentiert oder wie auch immer werdet, das für euch gesammelt, dass ihr quasi, wenn es schon keine Anlaufstelle oder keine gute Sammelstelle scheinbar gibt, habt ihr schon überlegt, das vielleicht bei euch irgendwie mit zu verlinken, dass man, wenn man zu EduLab etwas sucht, quasi zwangsweise zu den Waldrittern kommt und sagt, hey, da gibt es eine gute Sammlung, die haben schon seit 80 Jahren oder seit 100 Jahren irgendwie dazu etwas kommentiert gemacht oder ähnliches?
Es gibt viele Leute, viele gute Leute, die in diesem Bereich bereits tätig sind und arbeiten und sozusagen ihre kleinen Privatsammlungen hegen und pflegen. Und was wir versuchen seit ein paar Jahren, ist, ein Netzwerk aufzubauen. Das ist nicht ganz einfach, das neben all dem, was wir eh schon tun, auch tatsächlich up-to-date zu halten und so breit aufzustellen und zu pflegen und zu hegen, dass es sehr zugänglich und nützlich ist. Aber das EduLab-Netzwerk versucht das, Arbeiten zusammenzustellen, sich zu, und vielleicht auch hier der Aufruf, wenn ihr da draußen Arbeiten habt, die ihr da gerne mit verlinkt haben wollt, wir probieren das und tun das, um das eben auch wieder zur Verfügung zu stellen.
So wie ich das gerade verstanden habe, wenn ich etwas zum Thema EduLab wissen will, dann sollte ich mit den Waldrittern mich zu unterhalten, weil vermutlich kennen die eine Person oder mehrere, die dieses Thema schon mal beforscht haben, die sich da jahrelang auskennen und mir vermutlich aus ihrer Privatsammlung, das klingt irgendwie sehr wie das 18. Jahrhundert, das tut mir leid, dazu etwas weitergeben können.
Also ein bisschen ist das ja in dem ganzen Lab-Bereich so. Aber genau, Dennis, vielleicht übernimmst du wieder.
Nein, du könntest das genauso gut sagen. Also wir als Waldritter sind da so ein bisschen hinterher, leider. Also das muss man ehrlich so sagen, weil wir natürlich viel in der direkten Arbeit mit auch Kindern und Jugendlichen vor allem involviert sind und das sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und diese Anfragen meist an Einzelpersonen gehen, die das nirgendwo so zentral ablegen, dass man sagt, ah, okay, das ist der Ort, wo wir es immer ablegen. Das heißt, wir sind da noch in einem Prozess, das sinnvoller zu sammeln. Aber die Einzelpersonen, die das tun, sammeln das auf der Seite des Netzwerks. Das ist edulab.de. So, es ist jetzt keine Schleichwerbung, sondern da gibt es, glaube ich, ein paar grundlegende Quellen zu EduLab, wo man schon mal eine grobe Idee hat, was es sein soll und was es ist. So, und da sind auch sehr erfahrene Leute, die sehr schlaue Sachen sagen. Und genau, ansonsten ist es so ein bisschen auch manchmal schwierig, diese Sachen nachzufassen, weil man ist da zwischen zwei Projekten und dann gibt es eine Anfrage, sagt, kannst du mir ein Interview geben zu EduLab? Und meistens sagen wir ja, weil das natürlich in unserem Interesse ist. Aber oft geht es dann so ein bisschen unter, nochmal nachzufassen und zu sagen, ah, wo hast du das veröffentlicht? Kannst du das uns nochmal zuschicken? Manche Leute machen das und sind da sehr freundlich und rücksichtsvoll und wirklich auch spiegeln das gut wider und nehmen uns mit. Und manchmal aber ist es ja auch so, dass man die Arbeit einfach fertig haben will. Und wenn die dann fertig ist, dann muss man erstmal irgendwie den Kopf freikriegen und vergisst dann, dass man das vielleicht auch nochmal hätte verschicken können oder so. Und wir fassen das nicht so gut nach. Deshalb, also das ist eins von unseren noch To-Do-Listen, das nochmal ein bisschen, auch unsere wissenschaftlichen Ausarbeitungen und Kontakte irgendwie dann nochmal so zu präsentieren, dass man das eigentlich nutzen könnte. Weil ich glaube, es wäre eigentlich in vielen wissenschaftlichen Bereichen auch interessant, auch so Kooperationen mit uns als NGO oder als zivilgesellschaftliche Organisation auch aufzumachen, weil ich glaube, es ganz spannende Schnittpunkte gibt zwischen Forschungsinteressen und Möglichkeiten, an der Transformationsgesellschaft zu arbeiten und den Formaten, die wir dafür anbieten. Nur wir können oft den Kontakt nicht so gut herstellen, weil wir da nicht so viel für uns selber werben.
Ich glaube, die beste Werbung, glaube ich, für edukatives Live-Freundship oder EduLab ist, glaube ich, einfach mal das mit zu erleben. So, oder wenn man selber erstmal nicht weiß, wie man es machen kann, nehme ich mal an, könnt ihr auch Menschen vorbeischicken, die das dann mit, ne, wie Frauke sagte, ihr begleitet Schulen oder ihr begleitet Institutionen oder pädagogische Einrichtungen, die sagen, wir sind offen dafür, aber wie machen wir das jetzt? Das heißt, ne, eher auf der praktischen Seite, wenn man es mal gemacht, erlebt, erlebt hat, ersetzt es vielleicht halt auch irgendwie drei wissenschaftliche Arbeiten wälzen zu müssen, um danach nicht zu verstehen, was Live-Rollenspiel ist.
Ja, beides würde ich sagen. Also es sicherlich auch, kann an dieser Stelle auch von Wissenschaftsseite noch ganz viel passieren. Und es fängt ja auch an. Und trotzdem, es ist ja auch etwas, und da sind wir, glaube ich, alle einfach totale PraktikerInnen, etwas, wenn man es selbst erlebt, ist das, also kann man es natürlich ganz anders verstehen und erfassen. Und auch wenn man es beobachtet bei anderen, habe ich schon festgestellt, versteht man eigentlich erst richtig, was EduLab ist, klar. Und das Interesse wächst auch rasant, muss ich sagen. Wir schaffen es schon gar nicht mehr, alle Fragen, die bei mir landen, zu beantworten mit, na klar, kommen wir vorbei und zeigen euch das mal. Also wir müssen, brauchen auch MultiplikatorInnen in diesem Bereich. Wir müssen da auch in der Fortbildung irgendwie denken und weil, wie gesagt, die Neugierde ist groß und wir können gar nicht überall hinkommen. So, also merke ich schon zumindest von meiner Seite aus. Und deswegen ist es total sinnvoll, da auch sich zu vernetzen und zu bündeln und zu gucken, wie kann man dem auch gerecht werden, wie kann man der Neugierde sozusagen den Raum geben und wie können wir möglichst vielen, für mich ist das die Blickrichtung, SchülerInnen, Kindern, Jugendlichen, aber ehrlicherweise, klar, ganz auch von der Erwachsenenbildung kann es eine total große Rolle spielen. Wie können wir das ermöglichen? Ich weiß gerade nicht, wo der Satzanfang war, aber ja.
Ja, verstehe. Das heißt, wenn jetzt dieser Podcast nicht nur an LAPA-Ohren gerät, sondern eventuell auch an Leute mit pädagogischem Hintergrund und Arbeit, wie kämen die jetzt mit euch in Kontakt am besten? Um zu sagen, das klingt alles interessant. Also nicht nur zu sagen, erzähl mir mehr, sondern zu sagen, wir sind hier an einer guten Quelle, wir würden gerne mit euch zusammenarbeiten, um vielleicht das mehr in die Welt zu tragen. Wie können das Menschen tun?
Also für mich und bei mir kann ich das tatsächlich so beantworten. Wir haben derzeit einen Hamburg-Fokus, also ich in meiner Arbeit, in Projekten, die ich mit den Waldrittern gemeinsam mache, insbesondere mit Dennis Lange, sind wir auch, ja, auch deutschlandweit beziehungsweise international tätig. Mhm. Aber so dieses in Verbindung setzen mit euch, mit mir wäre das und Projekte in Schule umsetzen oder für Schule wäre das in Hamburg möglich und über meine Stiftungsarbeit.
Ich muss da kurz mal reinhaken, wenn ihr natürlich noch irgendwie, weil wir gerade sehr, sehr viel erklären und ihr stellt jetzt bestimmte, wollt mehr über LARP generell wissen, ist an der Stelle natürlich auch der Link zum LARP-Wiki, also larpwiki.de, sehr, sehr sinnvoll, weil das EduLARP, von dem Dennis vorhin sprach, ist auch verlinkt auf LARP-Wiki und andersrum. Von daher, LARP-Wiki ist noch so eine Sache. Und wir haben sehr, sehr viele Hörende außerhalb Deutschlands oder teilweise ganz Deutschland. Und da haben wir auch Österreich und so weiter. Das heißt, Hamburg ist eine gute Alternative. Aber wenn ich jetzt nicht aus Hamburg komme, wie habe ich die Möglichkeit? Also soll ich einfach waldritter.de oder edulab.de und dann einfach blind das Kontaktformular klicken? Also ich mache das. Ich bin da sehr, sehr, ja, sehr, sehr schmerzbefreit. Aber
das ist ein guter Weg. Also bei den Waldrittern ist es ja wirklich ein guter Weg. Es gibt info@waldritter.de. Dahin leitet auch das Kontaktformular auf der Webseite. Mhm. Und das gelangt in wirklich gute Hände, die das auch sehr souverän weiterverteilen. Das versendet sich also nicht irgendwo im Nirvana. Und tatsächlich müssen wir dann intern gucken, was ist das Anliegen und worum geht's gerade? Und ich habe ja gesagt, aus der Anfangszeit der Waldritter gibt es verschiedene Standorte. Es gibt auch mittlerweile große Zeltplätze. Es gibt auch mittlerweile 3 Kindergärten, die von den Waldritter getragen werden. Das heißt, es gibt da sehr unterschiedliche Ansätze auch, die, glaube ich, in verschiedenen Themen mehr oder weniger interessant sein könnten. Und sind als Waldritter auch mit Frau Geruba zum Beispiel ja irgendwie dabei, auch das internationale Programm ein bisschen voranzubringen. Das heißt, es gibt auch Netzwerkkontakte, die außer den Grenzen Deutschlands auch nach Österreich oder in die Schweiz gehen, wo Leute auch gesagt haben, wir wollen Sachen machen, wo sich Leute, die bei den Waldritter Südwest sind, Richtung Frankreich orientieren. Auch in Norddeutschland gibt es ein paar aktive Gruppen und so. Also da gibt es verschiedene spannende Dinge und ich glaube, da gibt es gute Möglichkeiten, auch in Kontakt zu kommen. Und wir sind erstmal so, dass wir gerne über diese Dinge reden wollen und unser Wissen teilen. Also das ist kein Geheimwissen, sondern wir finden, dass viel mehr Leute eigentlich das wissen können und anwenden müssen. Von daher sind wir super gerne bereit, wenn wir irgendwie Zeit haben und wenn die Mittel es ermöglichen, irgendwie auch Sachen zu teilen und vorzustellen und zu präsentieren.
Wir kommen im Prinzip auch überall hin. Ich wollte auch nicht sagen, dass wir hier nur lokal agieren. So.
Das wollte ich dann mal herausarbeiten, ja.
Ja, ich habe das schon festgestellt, ja.
Ja.
Aber Hamburg ist auch eine schöne Stadt, muss man jetzt auch mal sagen.
Da bin ich total dabei.
Ja.
Dennis, soweit ich das noch im Hinterkopf habe, bieten dir Waldritter, ich glaube, Heike hatte was dazu gesagt, in Folge 50 ja schon, dass ihr Spiele zur politischen Bildung auch anbietet. Das heißt, es kommen ganze Klassen zu euch. Läuft das noch? Ist das noch eine Sache? Und wenn ja, wie kann zum Beispiel auch eine Stadt wie Hamburg darauf zugreifen?
Also ja, läuft noch. tatsächlich ist neben den Kindergärten politische Bildungsarbeit eine der Hauptschwerpunkte der Waldritter. In verschiedenen Schwerpunkten. Und da gibt es halt mehrere Möglichkeiten. Also einmal haben wir natürlich diese Bildungsstätte in Herten, die die Ästhetik eines Raumschiffs hat, was irgendwie auch so mit der Zeit ein bisschen gewachsen ist. In einer Zeit, wo eigentlich Bildungsstätten immer Probleme haben, irgendwie Belegungszahlen hinzukriegen und so, haben wir gesagt, es braucht aber auch gleichzeitig Bildungsorte, die ungewöhnlich sind oder wo man über den Ort schon eine Beziehung zu irgendwas kriegt. Und daraus ist mittlerweile das Waldritter Raumschiff entstanden, was wirklich eine abgefahrene Ästhetik hat, was aus den Räumen selber raus mit Sound und Licht und verschiedenen Applikationen auf verschiedenen Screens irgendwie zu steuern ist. Also super schräg mit größeren Übernachtungsschlafsälen. Dafür designen wir eigens Projekte mit Schulen oder auch mit Jugendgruppen oder mit Leuten, die in Ausbildung sind, mit Azubis. Und haben da ein paar Formate schon entwickelt, so die man entsprechend anpassen könnte oder würde oder wären auch bereit, gegebenenfalls Sachen zu entwickeln, wenn es da ein spannendes Thema gibt. So, oder irgendwie vielleicht auch ein Bereich ist, in dem Menschen schon arbeiten. Ja. Aber ansonsten fahren wir auch immer noch viel rum. Also es gibt immer noch Bildungsreferentinnen, die halt so in ganz Deutschland unterwegs sind, die auch unterschiedlich vernetzt sind und dann mit Trainerinnen, die zum Teil frei arbeiten oder zum Teil ehrenamtlich arbeiten oder die auch einfach erstmal dabei sind und durch ihre natürliche Kompetenz irgendwie manche Sachen einfach mit bereichern oder durch ihre Einzigartigkeit und bieten da Bildungsprogramme an. Also gibt es ein paar, die sind schon fertig oder die sind auch im Zuge von Projekten entwickelt worden. Ganz viel geht's um Umgehen mit Diskriminierungsformen, mit Extremismus, mit Rechtsextremismus vor allem. Und aber auch um Zuwanderung, um neuerdings sehr viel Bildung, nachhaltige Entwicklung, so auch Themen der offenen Jugendarbeit, was ist denn so ein Umgehen mit gesellschaftlichen Themen, die halt relevant sind. Mhm. Und genau, da bieten wir verschiedene Sachen an, auch in unterschiedlichen Formaten. So. Und wenn man jetzt sagt, oh, wir würden das gerne mal machen, dann je nachdem, wo es ist, ist es gut. Je länger es ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sachen passieren auch. Mhm. Weil natürlich ist es schwierig, irgendwelche Teams für einen Nachmittag mal irgendwo hinzufahren. Machen wir manchmal, aber irgendwie selten. Aber irgendwie, wenn man sagt, okay, wir haben eine Projektwoche oder wir haben hier selber irgendwie ein ganz spannendes Projekt, wo es cool wäre, nochmal eine Methode zu haben, die ungewöhnlich ist, dann ist das natürlich spannend. Mhm. Und dann ist natürlich letztendlich die Frage auch so ein bisschen so, also wie wird das dann finanziert? Also wir sind, das hatte ich ja gesagt, also wir haben keine institutionelle Förderung in irgendeiner Form. Das heißt, alle Gelder irgendwie von irgendwie die Mitarbeitenden bezahlt werden, sind über Projektgelder finanziert. Das heißt, wenn wir gerade in einem Förderthema drin sind, dann kann es manchmal sein, dass es gut passt und dass wir es günstig anbieten können. Und wenn man aber sagt, oh, das ist ein Thema, was jetzt nicht gerade irgendwie unser Kernthema ist, dann ist es oft erstmal eine Frage, kann man sich das leisten? So, natürlich sind auch die Mittel von Schulen oder von Jugendeinrichtungen oder von, also wir arbeiten ja vor allem im außerschulischen Bereich, das heißt irgendwie nicht im Unterricht und nicht in Unterrichtsfächern, dann ist das oft erstmal eine Frage, die geklärt werden muss. Also.
Wie groß sind denn so ungefähr die Gruppen, die dann bei euch ankommen?
Also im Raumschiff selbst haben wir, also nagelt mich nicht auf genaue Zahlen fest, aber ungefähr 75 Übernachtungsplätze, alles in allem. Mhm. Genau, also das ist erstmal so die Kernzahl an Betten, die ohne weiteres zur Verfügung steht. Und da ist es natürlich dann sehr unterschiedlich, was passiert. Also es gibt also Seminareinheiten, wo man sagt, das sind so 30 bis 50 Leute. Es gibt kleinere Seminare, wo ein bestimmtes Thema dann im Fokus steht, wo es vielleicht auch um Minilab geht oder wo es um eine Multiplikatorinnenschulung geht, wo so 15 bis 20 Leute dann im Haus sind. Dafür haben wir dann nochmal so einzelne Gästeetagen, die ein bisschen weniger groß sind und so, dafür aber ein bisschen weiter weg von den eigentlichen Erlebnisräumen. Und es gibt eine sehr gemütliche Ludothek, irgendwie mit einer Sammlung von fast 1000 Spielen oder über 1000 Spielen, die natürlich so als kleiner Benefit, gerade für Leute, die ein bisschen Boardgame-Geek sind, also wie ich zum Beispiel, jedes Mal wieder mit großer Begeisterung in Beschlag nehmen, wenn denn abends dann noch Zeit ist. Genau, also es ist sehr unterschiedlich und wir können da Sachen möglich machen sozusagen.
Okay. Höre ich das richtig, dass dieses Raumschiff oder das halt das Gebäude sowohl als Seminarplatz mit Übernachtungsmöglichkeit auch als Labstätte genutzt werden kann?
Genau, also die Geschichte des Hauses ist, es ist ein ehemaliges Woolworth-Gebäude, also eigentlich so ein Einkaufszentrum gewesen mal, auf zwei Etagen. Und genau, und das war erstmal ein großer, super leerer Raum. Und mit viel Arbeit und genau, also viel Energie von sehr, sehr vielen Leuten ist daraus so jetzt eine große Abteilung von sehr vielen verschiedenen Räumen geworden, die wir versucht haben, in so einen Spielbereich aufzuteilen, der so thematische Bereiche abtrennt, dass man sagt, okay, es gibt natürlich eine Brücke und es gibt natürlich so eine Messe, was irgendwie so ein Essensversammlungsraum ist. Es gibt verschiedene Wartungsgänge. Es gibt aber auch so kleine Labore oder so Multifunktionsräume, die für verschiedene Sachen genutzt werden können. Es gibt kleine Shuttles und es gibt im Keller Räume, die so für Übergangsszenen oder zwischendrin auch immer mal benutzt werden, wo also insgesamt, ich glaube, so 30 verschiedene Räume zur Verfügung stehen, in denen man unterschiedliche Sachen gleichzeitig bespielen kann. Ja. So. Also, wenn ich mich nicht verzählt habe, ja. So, was echt schon eine Riesenmenge an Raum ist eigentlich und wo man sich, wenn man mit 20 Leuten da ist, total verliert kann. Aber so mit 75 Leuten, da ist schon voll.
Ja, glaube ich.
Genau, also das kann man tun, das kann man nutzen. Mhm. Genau, im Moment ist die Bildungsstätte so in einem Konzept von einem Selbstversorgerhaus. Genau, das heißt, dann müsste man im Einzelfall gucken, was denn jetzt die Frage ist und dann muss man mal gucken, wie man das im Einzelfall dann umsetzen möchte.
Mhm. Also spannend, ja.
Stellen das zur Verfügung, aber wir machen natürlich auch eigene Veranstaltungen.
Mhm. Frau, wie sieht's bei euch aus? Was für Gruppengrößen betreust du da? Oder gleich ganze Klassenzüge oder sind das Einzelklassen?
Wir haben jetzt über die letzten Jahre immer wieder mit einer Schule in Hamburg zusammengearbeitet, ein Spiel entwickelt, was direkt für den Projektunterricht funktionieren sollte. Für die 8. Klasse, das bestimmt, wir haben mit der Klassenstufe 8 jetzt unsere Erfahrung gemacht, aber das ist ab der 7. bis in die Oberstufe spielbar. Mhm. Und dann ist es ein Spiel, was man den ganzen Tag über spielt in der Schule. Und das funktioniert derzeit in Klassengröße. Wir haben aber auch für den Jugendkulturgipfel in Hamburg eine Veranstaltung von Jugendlichen für Jugendliche in Auftrag bekommen, ein Spiel zu entwickeln, was man im Prinzip also der Auftrag war ungefähr so, es soll um Partizipation und Demokratie gehen und es soll in den ganzen Tag über aber immer so 10 Minuten lang spielbar sein. Und dann haben wir gedacht, okay, ein Lab für 10 Minuten. Okay. Und dann haben wir etwas entwickelt, was jetzt aber mit Intro und Outro, also mit Reflexion und Transfer für eine Doppelstunde spielbar ist. Wenn ich sage wir, dann bin das ich, aber ich habe mir jugendliche Unterstützung geholt, weil ich dachte, wir können nicht etwas für Jugendliche entwickeln, was nicht auch von Jugendlichen entwickelt wird. Mhm. Und haben eine Monster-Lounge, ein Monster-Lounge-Spiel entwickelt, wo Monster darüber diskutieren und was alles in den neuen Raum, die Monster-Lounge, einziehen darf, um möglichst viele Interessen der Mitmonster zu berücksichtigen. Mhm. Und das tatsächlich eine Runde sind so 10, 15 Minuten, aber man spielt mehrere Runden, verschiedene Wahlverfahren und es ist eben sozusagen die kleinste Einheit. Man kann das zu 4, 5, 6 spielen oder auch mit einer ganzen Klasse in parallelen Runden. Mhm. Und genau, das ist gerade entstanden, um einfach mal ein konkretes Beispiel zu haben. Ich mag, dass man LARP über mehrere Tage denken kann. Ich mag, dass man LARP über auch in kleineren Einheiten denken kann und sagt, okay, wir spielen jetzt einfach mal ja hier eine Doppelstunde oder eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde mal ein Spiel, eine kleine Improvisation. Und haben eine konkrete Anwendung dafür. Das ist so der kleinere Zugang. Und wenn ich in den Kinder- und Freizeitbereich denke, dann habe ich Gruppen auch so von 10, 12 Spielenden bis 100.
Ja, Wahnsinn. Wow. Ich habe das Gefühl, ich könnte jetzt anfangen, richtig zu diskutieren, aber unsere Zeit ist so ein bisschen knapp. Wir sind jetzt bei einer Stunde ungefähr. Und ich will euch natürlich nicht so ganz abwürgen, deshalb noch sozusagen eine unserer letzten Fragen, um das Format ein bisschen überschaubar zu halten. Gibt es noch irgendwas, was euch ganz sehr am Herzen liegt, was ihr der Hörerschaft gerne noch mitgeben möchtet zu diesem Thema? Denkt daran, vielleicht auch ZuhörerInnen, die jetzt nicht aus dem Live-Rollenspielbereich per se kommen, sondern die vielleicht sagen, ich bin eine spielerische oder spielerisch veranlagte Lehrkraft und habe davon gehört und würde gerne mehr davon vielleicht auch in den Unterricht oder in der Jugendarbeit oder wo auch immer, in Schulen anwenden.
Also ich würde einfach sagen, ich bin total ein Fan davon, mit kleinen Mitteln anzufangen und dann immer größer zu werden. Also traut euch, schreibt uns gerne, fragt Leute, fangt einfach an, könnt gar nicht so viel falsch machen im Kleinen und traut euch vor allem Sachen zu und probiert das aus.
Ja.
Genau, mir wäre es nochmal wichtig, vielleicht gerade zu formulieren, dass ich gerade, wie gesagt, im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung arbeite, also für Nachhaltigkeits- und Umweltthemen allgemein. Mhm. Und dass ich sehr interessiert darin bin, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die vielleicht eher eine Perspektive haben auf dieses Thema, also die vielleicht Expertinnen sind, schon in einem Bereich Naturschutz, Umweltbildung, Bildung, nachhaltige Entwicklung. Mhm. Und habe mir für dieses Jahr so ein bisschen die Mission gesetzt, verschiedene Workshops anzubieten, in denen wir dieses Thema angehen und wir versuchen, Spielformate zu entwickeln, die diesem Thema gerecht werden und die vielleicht auch eine Möglichkeit schaffen, nochmal Communities zu bilden, die aus der Lab-Community rausgehen und stärker in auch nochmal so ein bürgerschaftliches Engagement gehen, wo wir versuchen, über spielerische Methoden in Austausch darüber zu kommen, wie wir diesen Planeten retten können. Und finde es da nochmal ganz faszinierend und interessant, auch nochmal sich darüber zu verständigen, was wir denn mit Spielen machen wollen. Weil ich finde, es hat gerade LARP nochmal so viele Dimensionen, über die man auch Wissen vermitteln kann und über die man auch irgendwie Handlungsoptionen erproben kann. Also das ist, natürlich kann ich in einem Spiel sagen, oh, ich brauche 3 Eicheln, um diese Zauberkiste zu öffnen. Und dann muss ich halt wissen, wie sieht das aus. Ja. Danach weiß ich aber, ach so, das sind Eicheln. Ach so, das ist mir eben auf den Kopf gefallen. Wusste ich gar nicht, dass das Eichler ist. Oder, oh, ich habe ein Referat über eine Linde geschrieben. So, habe ich alles aus Wikipedia, weiß ich aber keine Ahnung, wie die aussieht. So, ja. Das heißt, das ist natürlich so eine niederschwellige Art und Weise, Wissen zu vermitteln, aber total wertvoll. Gleichzeitig glaube ich, dass es für einen Bildungslab gute Möglichkeiten gibt, Perspektiven sichtbar zu machen und auch vielleicht Alibis zu schaffen, mal Positionen einzunehmen und Perspektiven einzunehmen, die ich vorher nicht eingenommen habe, wo ich auf einmal sage, okay, was wäre denn, wenn ich jetzt mal, so nicht ich, sondern wenn meine Rolle auf einmal aus der Position von jemandem mit einer anderen Religion diskutieren soll, weiß ich überhaupt irgendwas darüber, so was, wie traue ich mich das, wie kann das sein? Ja. Und da nochmal irgendwie so Horizonte zu erweitern, Scheuklappen aufzumachen, Perspektiven zu sehen. Und vielleicht die stärkste Waffe, die wir als LARP haben, ist Co-Creation. Also Sachen gemeinsam zu entwickeln. Und ich weiß nicht, also die Leute, die jetzt noch nie LARP gemacht haben oder noch nie in so einer LARP-Orga gesessen haben, probiert's aus. Es ist mega cool. So. Und für alle, die das so ein bisschen wissen um die Stärke, wie das ist, weil man irgendwie eine schöne Geschichte erzählen will oder weil man eine tolle Rolle zeichnen möchte oder weil man eine bestimmte Ausstattung hat, wie viel Zeit und Mühe man auf sich nimmt, sich mit irgendwelchen fremden Schriften zu beschäftigen oder mit irgendwelchen soziologischen Sachverhalten, mit irgendwelchen psychologischen Feinheiten, die dann Einfluss ins Spiel finden, mit unterschiedlichen geothermischen Umgebungen von irgendwelchen Planeten und Dichten von Planeten und sowas. Also es ist der Wahnsinn, es macht Welten auf und die Motivation und die Energie, die Menschen da reinstecken, sich Wissen anzueignen, um ein Spiel zu gestalten, übertrifft jede Art von Seminar, die ich jemals getroffen habe, um Längen. Wenn ihr es ausprobieren wollt, das ist die wahre Power of LARP.
Das sehe ich. Dennis, wir müssen reden. dazu gleich offline mehr. Aber meine Ohren wurden immer spitzer, während du das sagtest, und ich dachte die ganze Zeit innen drin so, yes, yes, doppel yes. Mega.
Ja, und das Schöne ist, dass wir das halt schon die ganze Zeit zusammen tun und große Projekte ja über die letzten Jahre auch schon umgesetzt haben und nach vorne hin das weiter tun werden.
Jetzt waren das sehr, sehr viele Infos, die ihr quasi permanent geliefert habt. Also, liebe Hörende, wenn ihr das nicht so schnell mitschreiben konntet, was da gesprochen worden ist, wenn ihr es nachlesen wollt, in den Shownotes findet ihr so ziemlich jeden Link oder Verlinkung, die da irgendwie genannt worden ist, damit ihr vermutlich nicht dann suchen müsst, nicht wisst, wie es geschrieben wird und so weiter. Ihr findet das in den Shownotes dieser Folge.
Genau, damit ihr auch mit den beiden in Kontakt kommen könnt. Wir versuchen euch das zu erleichtern. Mhm. Und jetzt werden Dennis und die Waldritter und Frauke nochmal komplett überschwemmt.
Genau. Selbst schuld.
Selbst schuld. Okay.
Dennis, wir freuen uns.
Ja, Dennis und Frauke. Ja. Ich bin sehr überwältigt von diesem grandiosen Einsatz und von eurer Erzählfreude und diesen vielen Informationen, die ihr heute uns gegeben habt. Und ich habe immer noch das Gefühl, es ist immer noch nur die Spitze des Eisberges und es geht noch so viel tiefer und noch so viel mehr Möglichkeiten. Aber ich hoffe, wir haben einen kleinen Anfang geschaffen hiermit, beziehungsweise schon den zweiten Schritt in Richtung EduLab gemacht. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für diese Beiträge und für diese Impulse, die heute dabei waren. Und hoffe, dass die ein oder andere Hörende vielleicht nicht nur für sich oder für ihre Kinder oder für ihre, selbst wenn ihr PädagogInnen seid draußen, für ihre Arbeit da vielleicht was finden könnt. was weiter, genau. Was euch und den auch den gerade den Kids weiterhilft. Uns natürlich auch. Wir spielen ja gerne. Mhm. Okay, dann.
Dann bleibt mir, glaube ich, bloß noch das Schlusswort, oder?
Genau.
Darf ich?
Du darfst das Schlusswort noch.
Super, Mann, freue mich riesig. Das habe ich noch nie gesagt. Ja, bei Fragen, Wünschen, Anliegen oder dem Link zum Discord, wenn ihr quasi den Kontakt zu den beiden haben wollt, alleslab@posteo.de, da könnt ihr uns gerne mailen und dann entsprechend kriegt ihr auch Antwort relativ zügig. Wenn ihr uns supporten wollt, dass die Folge auch oder wir sichtbarer werden für alle, dann gern empfehlt uns, bewertet uns auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl. Und natürlich, wenn ihr uns sonst irgendwie irgendwas in den Hut werfen wollt, damit wir die Show hier quasi weitermachen, das werden wir auch ohne das, aber trotzdem könnt ihr das gerne tun, indem ihr uns einen Kaffee spendiert auf ko-fi.com/alleslab. Aber ansonsten findet ihr auch alles nochmal in den Shownotes. Weil hören ist das eine, lesen das andere, habe ich mal irgendwann gelernt. Ja, damit wären wir durch, lieber Alex.
Ja, danke. Danke an unsere Gäste nochmal.
Vielen lieben Dank, dass ihr da wart.
An die Hörenden einen schönen Tag, morgen oder Abend, wo ihr gerade seid.
Genau.
Bis dann.
Schönen Tag.
Tschüss.
Tschüss.